Leben. Was ist Leben? Wie würdet ihr Leben definieren? Wie würdest du Leben definieren? Wie würdest du es beschreiben, was das ist? Und jetzt können viele sagen, ja, was ist das denn für eine dumme Frage? Naja, was ist schon Leben? Leben ist, wenn man lebendig ist, wenn man nicht tot ist eben. Und dann fängt es schon irgendwie an, schwierig zu werden. Wie beschreibt man das? Wie definiert man denn Leben? Und ich habe mal als Jugendlicher einen Vortrag gehört, da hat der Referent gesagt, es gibt bis heute keine allgemeine, klare wissenschaftliche Definition für Leben. Und bei Wikipedia steht, dass im Jahr 1999 ein israelischer Chemiker 48 verschiedene Definitionen von Experten aus den letzten 100 Jahren gefunden und gesammelt hat. 48 verschiedene Definitionen für Leben. Wir sagen Pflanzen leben, Tiere leben, Menschen leben. Aber was ist damit gemeint? Ist eine reine, einfache biologische Existenz dahin vegetieren, würden wir das schon als Leben bezeichnen? Bei manchen Menschen würde man sagen, ja, die leben, die existieren biologisch, aber sind vielleicht innerlich schon tot. Enttäuschte Hoffnungen im Leben, zerplatzte Träume und Wünsche, Verletzungen, die Ehe scheitert, Beziehungen gehen kaputt, man verliert den Arbeitsplatz, verliert die Hoffnung auf eine bessere Zukunft. Würden wir sagen, ja, ein Mensch, der das alles schon in sich begraben hat, aber biologisch existiert, lebt? Ist das das, was wir uns vorstellen? Wir befinden uns in einer Predigtreihe der 7 Ich-Bin-Worte Jesu und heute ist das Thema, ich bin die Auferstehung und das Leben. Aber was für ein Leben ist damit gemeint? Und was bedeutet es, wenn Jesus sagt, ich bin die Auferstehung und das Leben? Und damit wir verstehen, was Jesus mit diesem Ausdruck meint, müssen wir uns auch den Zusammenhang anschauen, in dem Jesus diese Worte sagt. Und dazu lese ich den Abschnitt aus Johannes 11, Vers 17 bis 27 gleich. Aber erst ein bisschen den Hintergrund dieser Geschichte. Jesus ist mit seinen Jüngern unterwegs und er bekommt eine Nachricht oder erfährt, Jesus, dein Freund, der Lazarus, ist krank. Lazarus hat noch 2 Geschwister, einmal die Martha und die Maria. Und die Maria ist die Frau, die Jesus die Füße geölt hat, mit einem Öl, das so teuer ist wie ein Jahresgehalt, und dann seine Füße mit den Haaren abgetrocknet hat. Und Lazarus ist ihr Bruder und Martha die Schwester. Und es heißt, dass Jesus sie sehr lieb hatte. Es steht, er hatte sie sehr lieb. Und Jesus bekommt die Nachricht und hört, Jesus, dein Freund, den du lieb hast, der ist krank. Und Jesus, wie reagiert er? Er sagt, ich muss unbedingt jetzt dahin und ihm helfen und mich um ihn kümmern. Nein, das ist nicht der Fall. Jesus bleibt noch 2 Tage lang an dem Ort, wo er mit seinen Jüngern war und begibt sich erst nach 2 Tagen auf die Reise nach Bethanien, da wo Martha, Maria und Lazarus gelebt haben. Und dann, als Maria und Martha erfahren, dass Jesus zu ihnen kommt, da läuft die Martha Jesus entgegen und dann kommt es zu diesem Dialog, der der Höhepunkt dieser Perikope, dieses Textes ist. Und ich lese Johannes 11, die Verse 17 bis 27. Als Jesus nach Bethanien kam, erfuhr er, dass Lazarus schon vor 4 Tagen begraben worden war. Bethanien war nur etwa 3 Kilometer von Jerusalem entfernt. Und viele Juden aus der Stadt waren zu Martha und Maria gekommen, um sie in ihrem Leid zu trösten. Als Martha hörte, dass Jesus auf dem Weg zu ihnen war, ging sie ihm entgegen. Maria aber blieb zu Hause. Herr, sagte Martha zu Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wäre mein Bruder nicht gestorben. Aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Dein Bruder wird auferstehen, gab Jesus ihr zur Antwort. Ich weiß, dass er auferstehen wird, erwiderte Martha. Das wird an jenem letzten Tag geschehen, bei der Auferstehung der Toten. Da sagte Jesus zu ihr, ich bin die Auferstehung und das Leben. Wer an mich glaubt, wird leben, auch wenn er stirbt. Und wer lebt und an mich glaubt, wird niemals sterben. Glaubst du das? Ja, Herr, antwortete Martha, ich glaube, dass du der Messias bist, der Sohn Gottes, der in die Welt kommen soll. Die erste Frage, die sich bei diesem Text stellt, ist ja eigentlich, wenn Jesus erfährt, dass Lazarus krank ist und in Todesgefahr ist, warum kümmert sich nicht Jesus um ihn? Es heißt doch, er war sein Freund, er hatte ihn lieb. Ist es so, dass es Jesus egal war? Und als Jesus nach Bethanien kommt, da steht, dass Lazarus schon 4 Tage tot ist. Und das hat folgende Bedeutung. Im Judentum hat man geglaubt, dass die Seele des Verstorbenen noch 3 Tage im Bereich des toten Körpers ist. Aber nach dem 4. Tag ist dann klar, der ist weder scheintot, noch in irgendwie ein anderes Missverständnis. Man kann sagen, gestempelt, tot. Und es bedeutet auch, man hat keine Hoffnung mehr, dass diese Person irgendwie im Koma gelegen hat oder ein Scheintod ist. Man hat dann alle Hoffnung begraben. Und so sehen wir das hier auch bei der Martha. Sie hat alle Hoffnung begraben, weil nach dieser Vorstellung ist, nach dem 4. Tag ist die Person absolut tot. Da kann man nichts mehr machen. Das ist felsenfest. Und Martha sagt dann zu Jesus, Jesus, wenn du hier gewesen wärst, wenn du vielleicht früher gekommen wärst, dich mal ein bisschen beeilt hättest, dann wäre mein Bruder nicht gestorben. Jetzt kann man das vielleicht als Vorwurf verstehen, dass sie Jesus kritisiert. Man kann es aber auch so verstehen, dass sie Vertrauen in Jesus hat, weil sie im Nachhinein sagt, aber auch jetzt weiß ich, was immer du von Gott erbittest, wird er dir geben. Also sie hat zwar die Hoffnung begraben, ihr Bruder ist tot, offiziell deklariert, und sie sagt aber trotzdem zu Jesus, ich weiß, dass du alles tun kannst und Gott dir alles gibt, was du von ihm erbittest. Also vielleicht hat sie doch noch ein bisschen Hoffnung. Und Jesus sagt zu ihr, ich verspreche dir, dein Bruder wird auferstehen. Eigentlich unmöglich, weil klar war, nach 4 Tagen kann man da nichts mehr machen. Und Martha sagt, ja, ich weiß ja, dass sie auferstehen wird. Das ist mir schon klar, das weiß ich doch, Jesus. Weil im Judentum es auch die Vorstellung gibt, nach dem Ende dieses Zeitalters gibt es ein Gericht, da gibt es die Auferstehung der Toten und dann wird Gott richten und die Gerechten kommen ins ewige Leben zu Gott und die Ungerechten kommen in die Verdammnis. Und für Martha ist klar, ja, irgendwann wird dieses Ereignis stattfinden, irgendwann mal später, aber jetzt natürlich nicht. Und Jesus gibt ihr die Antwort und sagt, nein. Lazarus wird nicht irgendwann mal später an einem abstrakten Ereignis auferstehen. Und die Auferstehung und die Auferstehung zum neuen Leben, das ist nicht irgendein Ereignis später. Und dann verweist er auf sich und sagt, ich bin das. Ich bin diese Auferstehung und ich bin dieses Leben in Person. Jesus möchte die Vorstellung von Martha, von diesem späteren abstrakten Ereignis, an das sie glaubt, verändern in ein Bild und ihr sagen, ich bin das in Person und will sie so damit zu einer persönlichen, vertrauten Beziehung zu sich hinweisen. Und jetzt haben wir gehört 48 verschiedene Definitionen von Leben. Vielleicht gibt es mittlerweile schon mehr. Dann ist doch die Frage, welches Leben meint denn Jesus damit, wenn er sagt, ich bin das Leben? Ist es einfach nur dieses biologische Existieren? Ist es das einfach physisch Dasein? Oder was ist denn damit gemeint? Und leider kommen wir bei diesem Thema nicht drum herum, uns ein bisschen die griechischen Begriffe anzuschauen. Und im Neuen Testament gibt es im Großen und Ganzen zwei verschiedene Begriffe für das Wort Leben. Der eine Begriff ist der Begriff Bios. Es beschreibt das Leben in dieser materiellen Daseinsform. Es beschreibt außerdem auch den Begriff von Gut, Güter oder auch Erbe. In dem bekanntesten Gleichnis der Bibel, dem Gleichnis vom verlorenen Sohn, da geht der Sohn zum Vater und sagt, Vater, gib mir mein Erbe. Und der Vater gibt ihm das Erbe und dann steht da der Begriff Bios. Das heißt, wer sich hier mit seinen Geschwistern um das Erbe seiner Eltern streitet, der streitet sich um Bios, etwas, was das Neue Testament dieser materiellen Welt zuordnet. Und der andere Begriff für Leben ist der Begriff Zoe. Und dieses Leben ist definiert als geistliches Leben und es ist das Leben, das auch in Verbindung mit ewigem Leben verwendet wird, wenn es in Johannes heißt, wer an ihn glaubt, hat ewiges Leben und zerstörbares Leben. Ein ewiges Bios, eine ewige biologische Existenz gibt es im Neuen Testament nicht. Der Begriff an sich schon beinhaltet, dass es nur für eine Zeit ist und irgendwann zu Ende geht. Und Jesus will der Maria sagen, dieses göttliche Leben, Zoe Aionios, das bin ich. Und für die Juden war dieses Zoe Aionios ein Leben, das man erst hat nach der Auferstehung der Toten, also erst in der Zukunft. Und ich habe immer gelernt, das Wichtigste im Glauben ist, sein Leben Jesus Christus zu geben, weil dann hat man und besitzt man dieses ewige Leben. Aber interessant ist, dass, wenn wir die Evangelien alle zusammennehmen, Matthäus, Markus und Lukas diesen Begriff kaum verwenden. Bei denen gibt es diesen Begriff gar nicht. Und ich habe mir die Frage gestellt, wenn das doch so wichtig ist, warum sprechen die Evangelisten Matthäus, Markus, Lukas so wenig von diesem ewigen Leben? Und jetzt vielleicht mal die nächste Folie. Man sagt, für Johannes ist das ewige Leben gleichzusetzen wie bei den anderen Evangelisten der Ausdruck Königreich Gottes, das Königreich der Himmel. Das ist das Thema der ersten drei Evangelien, wo es heißt, ja, das Reich Gottes kommt. Jesus sagt, das Reich Gottes ist mitten unter euch, es ist angebrochen, kehrt um und tut Buße. Aber was bei Johannes einzigartig ist, ist, dass es ihm darum geht, nicht einfach nur zu sagen, ja, ja, es gibt die Auferstehung der Toten und später kannst du dann dieses ewige Leben im Reich Gottes leben, sondern das Anliegen von dem Apostel Johannes ist es, zu sagen, wie kannst du in deinem Leben dieses göttliche Leben, dieses Zoe Aionios, was göttliche Qualität zum Ausdruck bringt, wie kann ich das jetzt in dieser Zeit, in dieser Gegenwart erleben? Das ist die Frage, die Johannes hier behandeln möchte. In Johannes 10, Vers 10 sagt Jesus, ich bin gekommen, damit sie Leben haben und Leben im Überfluss haben. Leben im Überfluss.
Was ist das? Hast du schon mal Leben im Überfluss erlebt? Hast du schon mal Momente gehabt, wo du gedacht hast, ich bin so voller Leben, so voller Glück, ich könnte explodieren? Aber Jesus sagt das in Johannes 10, Vers 10, und dieses Leben ist damit gemeint. Und jetzt stellt sich doch die Frage, wenn der Apostel Johannes sagt, dieses Leben kannst du jetzt schon in deinem Leben erfahren. Wie soll das funktionieren? Da fragt sich vielleicht eine Mutter mit 2 oder 3 Kindern, die keine 5 Sekunden am Tag Ruhe hat, die noch nicht mal in Ruhe auf Toilette gehen kann, weil er mindestens 1, 2 Kinder am Bein kleben und abends gerade noch so tot ins Bett fällt. Wo kann die denn dieses Leben von göttlicher Qualität erleben? Wie kann ein Familienvater, der morgens um 6 Uhr aufsteht, 8, 9, 10 Stunden arbeiten geht, dann noch an seinem Haus was machen muss, sich dann noch um die Familie kümmern muss, abends noch was für sich selber machen muss, Rechnungen überweisen, dann spät abends ins Bett geht, am nächsten Tag wieder aufsteht, um zu arbeiten, um zu buckeln. Wo kann der denn dieses göttliche Leben erfahren? Kann man das überhaupt? Jesus sagt, ja. Hat er sich geirrt? Meint er vielleicht was anderes? Und ihr denkt jetzt vielleicht, ich kann euch eine Antwort darauf geben. Aber das kann ich nicht. Weil das genau die Fragen sind, die ich selber habe. Weil das die Fragen sind, worüber ich selber nachdenke und knabbern muss und nachdenken muss. Wo kann ich das denn erleben und erfahren? Ich kann euch keine Antwort geben. Ich habe selbst diese Fragen. Aber zum Glück gibt der Text uns eine Antwort. Nochmal 2 Folien weiterklicken. Noch eine. Wenn Jesus sagt zu Maria, die Auferstehung und das Leben ist nicht irgendein Ereignis später, sondern er sagt, ich bin das. Ich bin das als Person. Und das ist doch die Antwort auf die Frage. Wie kann ich dieses göttliche Leben, was eigentlich für die Zukunft gedacht ist, wie kann ich das jetzt schon in dieser Welt erfahren? Und die Antwort ist Jesus. Weil Jesus sagt, das ist nicht irgendein Ereignis, das ist nicht irgendeine Sache, die mal später kommt, sondern er sagt, ich bin das und ich bin es hier und jetzt in Person. Das ist das, was Jesus zu Maria sagt. Die Auferstehung und das neue Leben ist nicht irgendwas nur später, es ist jetzt hier bei dir in der Gegenwart. Da fängt es schon an. Jesus sagt, wer an mich glaubt, hat das ewige Leben. Er besitzt es sofort, instant, würde man heute sagen. Warum erleben wir das so wenig? Warum erleben wir das so schwach? Und ich denke, zum einen sind wir sehr darauf fokussiert, dass wir auf dieses Bios-Leben fokussiert sind, auf dieses Materielle, auf diese Welt. Und für uns ist es so, ja, meine Lebensqualität, die steigt, je besser es mir im Bios-Bereich gibt. So, wir sind als Christen eigentlich gerettet. Wir sind eigentlich schon hier auf dieser Seite. Der Apostel Paulus sagt, wer an Jesus glaubt, der ist in das Reich Gottes versetzt. Also wir sind eigentlich schon, wenn wir Jesus nachfolgen, auf dieser Seite und besitzen das ewige Leben. Aber wir sind sehr stark darauf fokussiert, hier zu sein und unsere Qualität hier zu steigern. Und es passiert in diesem Leben, dass Menschen Dinge verlieren, Häuser, Firmen, Geld, Beziehungen. Und dann sagen wir, damit geht auch die Lebensqualität bergab. Wir werden enttäuscht, wir werden im Bios-Bereich niemals die Erfüllung erleben, wie wir die wünschen. Und selbst berühmte, reiche Menschen, wo wir sagen, die haben alles, die sagen, ich fühle mich leer. Berühmte Musiker spielen vor zigtausend Menschen, kommen von der Bühne und sagen, ich fühle mich leer. Ich habe alles, was ich mir vorstellen will, aber es erfüllt mich doch nicht. Und zum Zweiten glauben wir, wenn wir dieses Bios vernachlässigen, dieses biologische Leben und die Qualität sinkt, dann geht es uns auch schlechter. Und wie wird die Lebensqualität jetzt im Winter sein, wenn vielleicht viele nicht mehr ihre Wohnung heizen können? Wenn wir dann vielleicht bald mit dicken Pullis oder Regenjacken bei uns in den Wohnungen sitzen müssen, weil wir die Energiekosten nicht mehr bezahlen können. Da werden wir alle sagen, Bios Lebensqualität geht runter. Und das Schöne ist, dass das göttliche Leben nicht davon abhängig ist. Es ist nicht abhängig von den Zuständen in diesem Leben, die du erlebst. Es ist etwas, ein Leben, das von Gott kommt, von göttlicher Qualität ist. Was ganz anderes. Es ist nicht ein Begriff nur für Zeit, sondern ist dieser Begriff ewiges Leben steht für Qualität. Dann ist es so, dass wir in diesem Leben enttäuscht sind. Teilweise auch als Christen erleben wir Enttäuschung und Verletzungen. Und dann sagen wir, naja, ich warte mal ab bis später, bis es die Auferstehung der Toten gibt. Und dann danach kann ich dann dieses göttliche Leben, das neue ewige Leben erleben. Und bis dahin warte ich ab. Dieses Leben ist schlecht. Hier kann ich nichts mehr anfangen. Ich sitze meine Zeit ab und warte dann einfach bis später. Dann geht es mir dann später besser. Und der Apostel Johannes sagt, nein, das ist so gedacht, dass du das schon hier erleben kannst. Zwar noch nicht in der Fülle und dem Ausmaß, wie es später ist, aber du kannst jetzt schon einen Vorgeschmack haben, wenn du das möchtest. Und wir können es. Und die Antwort steht da, es ist Jesus. Je mehr wir in enger Beziehung mit Jesus leben und dem Heiligen Geist, wenn wir darauf fokussiert sind, darauf konzentriert sind, dann ist das ein Weg, wo wir diese göttliche Qualität in unserem Leben erleben dürfen. Viele von euch kennen schon Nick Vujicic. Er ist ohne Arme und Beine geboren. Und man muss sich vorstellen, seine Mutter ist Hebamme. Sie hat hunderte von Kindern gesund auf die Welt gebracht. Und dann wird ihr eigenes Kind geboren und die Ärzte haben das nicht kommen sehen. Die haben gesagt, alles gut, alles super. Und dann wird er geboren und dann kommt da ein kleiner Mensch ohne Arme, ohne Beine. Und er sagt, für meine Eltern ist eine Welt zusammengebrochen und es war eine Achterbahn der Gefühle. Aber sie haben sich dann am Ende entschieden und gesagt, ja, wir nehmen das von Gott so an und wir geben unser Bestes. Und damals gab es noch nicht diese ganzen Hilfen für Behinderte, wie es sie heute gibt. Die wussten damals noch gar nicht, wie geht man damit um. Und in seinem Teenageralter, in seinen Teenagerjahren, hat er gesagt, also ich kann in diesem Leben die Träume und Wünsche, die ich habe, nicht erfüllen. Er hat gesagt, ich habe immer gebetet, dass ich eines Morgens aufwache und auf einmal zwei Arme und zwei Beine habe. Hat Gott aber nicht gemacht. Und dann hat er irgendwann gesagt, ich begrabe nicht nur meine Träume, ich begrabe nicht nur meine Hoffnung, ich begrabe mich am besten selbst. Und dann wollte er sich das Leben nehmen, hat einen Selbstmordversuch gehabt. Und was ist mit diesem Nick heute? Er hat eine Frau. Er hat vier Kinder. Er reist durch die ganze Welt, spricht zu Millionen von Menschen und er motiviert Menschen wie mich, die bessere Umstände haben, mit einem Leben für Gott, Gott zu vertrauen. Er spricht zu Regierungen und setzt sich dafür ein, dass Menschen in ähnlicher Lebenslage, Kinder in ähnlicher Lebenslage geholfen wird und eine Chance bekommen. Und was glaubt ihr, würde er sagen? Würde er sagen, ich tausche mein aktuelles Leben, das ich habe, ein gegen ein Leben mit zwei Armen und zwei Beinen, wo ich ganz normal bin? Da würde der sagen, nein, danke. Ich bin lieber so, weil er hat dieses Leben, das er jetzt lebt, bekommen und erfahren durch die Kraft und die Gnade Gottes. Und er hat auf Gott vertraut und er hat sich auf dieses göttliche Leben eingelassen. Und es ist ein Leben, dieses göttliche Leben, was nicht von uns ist, was von Gott kommt, was Jesus uns gibt. Und es ist auch ein Leben für Gott und für Jesus. Es ist nicht ein Leben, das ich für mein Ego und meine eigenen persönlichen Wünsche und Ziele auslebe. Und wir haben jetzt viel von diesem Leben gehört. Da kann man sagen, glaube ich oder glaube ich nicht oder ist theoretisch oder ist abstrakt. Für manche sagen vielleicht, ah, das hört sich aber auch sehr schön an, hört sich sehr gut an. Aber es gibt auch eine Hürde, dieses Leben zu leben und dieses Leben in göttlicher Qualität zu erfahren. Und diese Hürde ist, sich selbst zu verleugnen und Jesus nachzufolgen und ihm zu vertrauen, dass er dieses göttliche Leben ist und nicht irgendetwas oder irgendein Ding in dieser Welt. Das ist die Herausforderung. Jesus sagt, wer mein Jünger sein will und mir nachfolgen will, der verleugnet sich selbst. Das bedeutet auch, deine eigenen persönlichen Wünsche und Ziele, die du im Leben hast, begraben, beerdigen. Weil dieses göttliche Leben ist nicht dafür da, um mich selbst zu verwirklichen, um meine persönlichen Wünsche und Träume zu erfüllen, sondern das Leben zu leben, was Gott sich für mich gedacht hat, was Gottes Plan für mein Leben ist. Und dieser Nick, der lebt jetzt ein Leben, das hätte der sich damals niemals erträumen können, das hätte der sich niemals erhoffen können. Und nur wenn ich Jesus vertraue, und diese Frage stellt Jesus Martha und er stellt sie heute dir, er sagt, ich bin das Leben und die Auferstehung, glaubst du das? Und er fragt dich heute, glaubst du das? Und Glaube hat Konsequenzen, Glaube hat Folgen, es geht nicht nur ums einfach nur Wahrhalten. Glaube und Vertrauen ist im Griechischen das Gleiche. Das heißt, wenn du Jesus vertraust und sagst, ja, ich will dieses göttliche Leben und ich vertraue, dass du einen besseren Plan hast für mein Leben als ich selber, nur dann können wir das auch erfahren. Und die beste Veranschaulichung heute sind diese vier jungen Menschen, die das genau heute bekennen wollen und tun wollen. Sie wollen sagen bei der Taufe, ich lasse mich untertaufen, als Bild dafür, dass ich sterbe. Ich sterbe mit Christus. Der Apostel Paulus sagt, wisst ihr nicht, dass ihr bei der Taufe in den Tod Christi getauft worden seid? Es passiert eine Identifikation mit dem Tod Jesu Christi. Und dann aber auch das Auferstehen zu einem neuen Leben mit Jesus, was von göttlicher Qualität ist und was dazu gedacht ist, nicht für meine eigenen persönlichen Wünsche zu erfüllen, sondern die Gedanken, die Gott für mein Leben hat. Und manche können sagen, ja, das ist aber schwer, sich selbst zu verleugnen, seine eigenen Wünsche und Träume aufzugeben. Ich würde sagen, es ist eine Befreiung. Ich habe nicht den Druck, dass ich mich in dieser Welt selbst verwirklichen muss. Ich muss nicht alles aus dieser Welt rausholen. Auch wenn es mir im Bios-Leben schlecht geht, weiß ich, das ist nicht abhängig von der Qualität, die Gott mir schenken möchte. Und wir sind gleich gespannt auf eure Zeugnisse, wie ihr dazu gekommen seid, diese Entscheidung zu treffen. Davon hören wir aber nach dem nächsten Lied mehr.